Ja, herzlich willkommen zurück zum Triathlete Podcast. Mein Name ist Stefan Leundorf.
Und ich bin Christian Kramer.
Ja, und wir sind heute, freuen uns wieder sehr und sind sehr stolz, einen durchaus kompetenten und lieben Gast zu haben. Das ist der Paul Schmidt-Hellinger. Seines Zeichens für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Marathon-Profi, Läufer und vor allen Dingen neuer Vater. Und da wollen wir gleich mal anfangen. Ja, Paul, erstmal, weil das ja die wichtigen Sachen sind, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's allen? Hoffentlich sind alle noch gut, noch oder wieder gut auf.
Ja, hallo Christian, hallo Stefan, danke. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Sind alle wohl gut auf und auch aus ärztlicher Sicht. Die Kleine nimmt gut zu, ist gesund, schreit und schläft aber auch viel. Genau. Und der Frau geht es auch gut. Von daher passt das alles. Und aber genau, irgendwie parallel zum Sport, wenn das Gewicht stimmt. Jetzt hier im Sinne des Zunehmens, dann ist das ein gutes Zeichen, dass alles in Ordnung ist.
Sind alle glücklich. Aber in deinem Fall müsste man ja schon ganz korrekt sagen, Dr. Paul Schmidt-Hellinger, oder?
Ja, kann man,
Kann man, muss man
ich
nicht, okay.
kommt ja immer drauf an, wie man unbedingt angesprochen werden will. Ich denke,
Ja.
da wir hier ja einen Sportler-Podcast auch haben, also unter Sportlern
Kann
geht
man
es ja
ruhig du.
das Du und das Doktor, wer es unbedingt braucht, aber selbst jetzt als Sportmediziner verfahre ich da eher so, dass sozusagen die, die nicht aus dem Sport kommen, für die braucht man vielleicht manchmal so den Doktor, damit irgendwie, wenn man so ein bisschen nett und sportlich rüberkommt, der so der Respekt so kommt. Aber so unter Sportlern, das habe ich auch so erfahren und irgendwie ist auch das, weshalb ich da so reingerutscht bin, ist irgendwie besser, so auf Sportlerebene das Gespräch zu führen. Wie gesagt, nicht nur im Podcast, sondern halt auch so im Patientengespräch, ne?
Ja, ich glaube, das ist eine schnelle Bestzeit. Manchmal flößt dem einen oder anderen mehr Respekt ein, jetzt in deinem Fall als ein Doktortitel.
Interessanterweise ja.
Ja, das
Interessanterweise.
glaube ich.
Ja, das ist ja auch das Schöne am Sport, dass der insofern, was das angeht, gar nicht diskriminiert. Das heißt, du kannst mit einem Doktor, Professor am Start stehen und am Ende läufst du trotzdem schneller oder eventuell auch umgekehrt. Und da interessiert es nicht, ob du jetzt Doktor oder Professor bist, genauso wenig, wie es interessiert, ob du die Nacht davor geschlafen hast oder nicht.
Ja, genau. Oder ob du da mit einem Porsche angereist bist oder mit der S-Bahn, ne?
Ja, oder wie in deinem Fall mal mit dem Flixbus, aber dazu vielleicht später
Ja.
noch was. Genau.
Ja, wie ist das denn als, du bist ja Mediziner, also auch vom Fach, und wenn du jetzt mit deinem Neugeborenen quasi, hat man da jetzt ein bisschen einen anderen Blick drauf? Ich denke mal schon, weil ich kann mich noch selbst erinnern, man liest sich dann sowas an und hört dann sofort, ich höre eigentlich immer sofort auf, irgendwelche Dinge weiterzulesen, wenn es um Medizin geht im Internet, weil ansonsten hast du nämlich dann als Mann auch noch irgendwie Eierstockkrebs und irgendwie Bluthochdruck. Aber guckt man da auf ein bisschen anders drauf oder ist man dann generell entspannter, was das angeht?
Zum Glück komme ich ja aus dem Bereich der inneren Medizin, was ja, sage ich mal, gerade was so Atmen, Verdauung etc. Angeht, Puls, Atemfrequenz, kennt man sich ein bisschen aus und da ist man, denke ich, etwas entspannt. Und andererseits ist schon so, dass ich lerne gerade für einen Facharzt, da habe ich sowieso eine relativ professionelle App runtergeladen, für die man eben auch Geld bezahlt, wo man wirklich geprüfte Inhalte drin hat. Und ja, da lese ich mich halt tatsächlich gerade so in die Neonatologie, also die Neugeborenenheilkunde, dann auch jeweils ein, wenn entsprechende Symptome sind. Bisher hat sich das meistens bestätigt, das, was man so vermutet hat und das, was dann die Gynäkologen oder Kinderärzte auch gesagt haben, wenn es irgendwie Probleme gab. Und da lese ich, wie gesagt, auf der einen Seite, meine Frau, die liest dann gern halt die verschiedenen, gibt es ja auch verschiedene Apps beziehungsweise Ratgeber und dann mischt sich das so ein bisschen zusammen. Aber ich denke, wir kommen da ganz gut rum, ohne dass man sehr hypochondrisch wird, also da zu viel Angst hat.
Aber muss man sich da sehr zurückhalten, wenn man jetzt eine U-Untersuchung hat und dann quasi schon mit der Diagnose vor dem Kollegen steht und sagt, man braucht bloß noch den Stempel oder ist man da eher Papa oder Mama?
Oh ja, die gehen ja relativ schnell vonstatten. Also das ist ja, sage ich mal so, ich habe jetzt noch nicht so viele U-Untersuchungen mitgemacht, sind ja, wie gesagt, noch Wochenbett, aber das ist irgendwie so ein medizinischer Standard, so eine klinische Untersuchung, wo so Lymphknoten abtasten und
Ja.
gucken, ob sich alle Beine bewegen oder Reflexe, klar. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Also man versucht sich eher so zurückzuhalten und dann irgendwie nicht so den Mediziner raushängen zu lassen.
Ja, das sind ja Sachen, das denke ich auch, wenn man da entspannt ist und wenn man dem Ganzen seinen Lauf lässt, dann ist man wahrscheinlich schon, wie du schon sagst, glaube ich, die Kombination macht Sinn in dem Ganzen. Also ich kann schon sagen, es wird auf jeden Fall spannend und ja, also ich freue mich auf jeden Fall für dich, dass du da jetzt auch ein bisschen mehr Trubel dann in der Bude hast.
Ja, ich meine, ich denke, das ist so, glaube vielleicht so für alle Väter oder Mütter, die im Sport unterwegs sind. Ich versuche halt beruflich nicht so meinen Mediziner im Privaten dann raushängen zu lassen. Und vielleicht versucht man auch eben nicht überall so den Sportler oder die Sportlerinnen so raushängen zu lassen, wenn es einfach nur um normale gesellschaftliche Kinderthemen geht. Genau, vielleicht muss man sich dann einfach auch ein bisschen aus seinem Spezialbereich mit Zurückhaltung üben. Das ist vielleicht eine allgemeine Aussage oder Meinung, die ich da habe, der man vielleicht manchmal ein bisschen als Nerd, sage ich jetzt mal, manchmal ein bisschen entspannter durchleben
Ja,
kann.
das ist eine gute Einstellung. Ich hatte Christian, weil wir vorhin gerade sprachen über Watt pro Kilogramm oder geschrieben hatten über Watt pro Kilogramm zu Puls. Und wo ich dann als Antwort meinte, ja, wir laufen alle niederpulsig. Da meinte ich eigentlich meine ganze Familie, dass wir so ein bisschen weiter unten sind. Das ist nun mal so. Aber tatsächlich hat auch die Anja unter der Geburt zwischen den Wehen dann mit einem 34er Puls gelegen. Und ich glaube, dieses
Okay.
CTG, das macht Alarm irgendwie bei unter 40. Und da sind die ständig reingelaufen gekommen. Und beim zweiten Kind, das war durch Zufall dieselbe Hebamme, hatten die, Moment, nee, das ist normal, wir schalten schon mal runter. Ja, also
Das ist
das,
gut, das ist
ja.
gut. Genau, wenn die Herzfrequenz bei der Mutter, da kennt man sich ja aus. Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass die Herzfrequenz des Kindes wegen einer ungünstigen Lage runterging. Und da habe ich auch selber ein bisschen Angst bekommen, weil ich mich eben da nicht so auskannte. Ne? Also auch da, wie gesagt, muss man sich ein Stück weit zurücknehmen. Aber das hatte ich schon oft, auch so wirklich Sportler, die mich sozusagen im Postoperativ angerufen haben und sagen, oh, meine Herzfrequenz ist 28, ne? Weil sie irgendwie sozusagen Anästhesie vorher bekommen hatten und es piept die ganze Zeit und ich dann halt eben auch als Sportmediziner so dann zurückrufe in den Aufwachraum, hey, stellt mal bitte den Alarm runter, der Sportler soll sich auch holen, stellt das mal hier irgendwie auf 26. Der ist eh gerade sozusagen müde und da passiert nichts und so. Ne? Also ganz
Okay.
entrückt. Also gibt's häufig, ne?
Krass.
Ja, das war schon, also war in dem Augenblick wirklich witzig, wo man, wenn sich auch die Leute getroffen haben, die das vorher schon kannten, 4 Jahre vorher, und dann, es war schon alles klar, okay, kannst du runterstellen, funktioniert. Das ist dann, ja,
Ja.
ist schon erstaunlich.
Genau, aber ich würde auch vielleicht auch so sagen, man fühlt sich in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen gebauchmiezelt, weil man sagt, hey, irgendwie, ja, warum macht man den ganzen Sport? Und irgendwie, man sieht die Veränderungen an seinem Körper und gerade so niedrige Herzfrequenz. Also ich persönlich fand das irgendwie immer cool, wenn man andere Leute so ein bisschen damit beeindrucken, Schrägstrich aus der Reserve locken konnte und dann eben so sagen kann, hey, alles gut, ich mache Sport. Und man halt, wie gesagt, die anderen sehen dann oder bemerken dann erst, dass man so einen großen Motor hat. Ne?
Ja, coole Antwort, ja. Die kann ich,
Also irgendwie so, wo ich sage, auch ein bisschen Balsam fürs Ego,
ja,
ne?
kann man bestätigen, ein Stück weit. Du
Ja.
hattest ja Sport gemacht und du hattest Sport gemacht und machst ja jetzt auch weiterhin Sport, aber ich hatte jetzt ja letztens auch mitbekommen, ich glaube, es muss irgendwie April oder Mai gewesen sein, ich habe es auch nur über Instagram mitbekommen, und dass die Strava-Aktivitäten runtergegangen sind, aber du hattest dich ja ziemlich stark verletzt. Und du hattest
Ja.
da, und ich hätte mir das mal ein bisschen angeguckt, und tatsächlich scheint es so zu sein, als ob dann irgendwie ein Teil vom Bein, also ein Muskelansatzadduktor, an der Nähe vom Schambein abgerissen sei, wenn ich das nicht falsch sage.
Ja.
Erstmal schon beim Lesen schmerzhaft.
Ja, also leider irgendwie so eine, dann bleiben wir eigentlich beim Thema, eigentlich eine typische Schwangerenverletzung, dass sozusagen sich die letztendlich wahrscheinlich irgendwann mal, und da muss ich auch tatsächlich gleich so vielleicht ein bisschen ausholen, mittlerweile vor fast 3 Jahren, irgendwann im Januar, es war kalt, und ich habe, sag ich mal, so halb gut erwärmt irgendwelche Adduktorenübungen draußen in meiner Laufgruppe mitgemacht und da hat es wahrscheinlich dann doch irgendwo reingezogen und hatte halt ganz am Anfang vielleicht irgend so eine ganz leichte Adduktorenzerrung. Und wie das halt so ist, habe ich darauf halt dann eine Marathonvorbereitung gemacht, immer so unter Schmerzen und das ging dann irgendwie so einigermaßen. Das hat auch unter Schmerzen dann gut, trotzdem gut geklappt und ist eigentlich so eine typische Fußballerverletzung, ne? Weil die reißen sich ja gerne mal den Adduktor ein, wenn die da im Winter ihre Schüsse da machen. Ja, und irgendwie, das kann man so auch auf viele andere Verletzungen adaptieren. Also zu lange drauf trainiert, dann war es wieder gut, angespritzt mit Cortison, auch mit autologen konditionierten Plasma, also Eigenblut, alles Mögliche gemacht, dann war es wieder einigermaßen gut, aber eben nicht wirklich gut geheilt, nicht lange genug Pause gemacht, beziehungsweise zwar Pause gemacht, aber nicht gute Übungen dagegen gemacht, ne, sondern einfach nur pausiert, was man eben so als Arbeitstätiger macht. Dann reißt das halt wieder auf. Und irgendwann ist dann so, wenn man dann das so dreimal so Verletzungsphasen durchgemacht hat, dass der ganze Bereich dann halt wirklich richtig entzündet war. Also schon so, dass man sagen musste, Schambeinfuge eben als nicht tragendes Gelenk zum Glück. Aber hatte halt wirklich eine Arthrose. Ne? Man sagt, okay, mit 35 hat man dann halt in einem Gelenk eine Arthrose, zum Glück nicht die Hüfte. Und das ging letztendlich so weit, dass ein Teil des Gelenkes rausgenommen werden musste. Und wie du schon sagtest, die Adduktoren und auch die Bauchmuskulatur war abgerissen, an sozusagen zwei Bauchmuskelsehnen oben und zwei Adduktorensehnen unten, also vier Sehnen abgerissen letztendlich, weil das ganze Gelenk der durchentzündet war, weil immer auf Schmerzen drauf trainiert. Also, ne, klingt jetzt martialisch, war es auch. Und interessanter und glücklicherweise habe ich halt dann einen spezialisierten Orthopäden gefunden, der das minimalinvasiv irgendwie mal rausoperiert hat, sich damit auskannte. Und da gibt es halt einen in Deutschland und vielleicht noch ein, zwei in Amerika. Und zum Glück haben wir einen in Deutschland, der das ganz gut gemacht hat. Und muss mir da eben halt nicht eine Platte einbauen lassen. Ne? Also ich komme dann zurück zur schwangeren Verletzung, wenn bei der Geburt die Schambeinfuge einfach reißt, ne? Weil der Kopf des Babys da durch will oder daneben durch muss, dann kann das halt auch wahnsinnige Schmerzen und Entzündungen machen. Und dann wird das teilweise mit einer Schraube, also mit einer Platte verschraubt, verfestigt. Aber damit holt man sich halt die Probleme hinten ins ISG. Und ich hatte das Glück, wie gesagt, dass das Ganze nur irgendwie mit Knochenankern wieder angetackert wurde. Und nach 3 Monaten konnte ich halt dann doch einigermaßen gut wieder laufen. Glücklicherweise. Also habe zwar jetzt nicht mehr meine Gelenkfläche in der Schambeinfuge, aber so wie die Studien zeigen, wird bei 4 von 5 Athleten das Ganze wieder so gut, dass sie wieder voll funktionsfähig sind. Also
Okay.
ja, das ist die Geschichte des Ganzen, aber irgendwie so Lehre aus der Geschichte. Ja, ist schwierig zu sagen, hey, als Leistungssportler, jetzt geht es mir wieder gut. Man, klar, man hat eine Leidensgeschichte. Auf der anderen Seite standen dann irgendwie auch 2 erfolgreiche Marathons, die man auch so für sich verbucht und die man dann halt auf der Habenseite hat. Und obwohl ich Sportmediziner bin, weiß ich halt auch, ja, Leistungssport ist Raubbau am Körper. Ich weiß nicht, wie man es im Nachhinein jetzt beurteilen sollte. Also zwischendrin hätte ich auf jeden Fall gesagt, oh, das ganze Leid, das ist der Marathon oder die Marathonzeit oder dieser Wettkampf dann oder die Wettkampfvorbereitung nicht wert. Jetzt im Nachhinein ist halt auch so, sagt man ja, okay, man hat die Phase durchstanden und irgendwie ist jetzt wieder gut und das wieder auftrainieren macht halt auch Spaß und ja, immer so eine ambivalente Beziehung zu Verletzungen und Schmerzen und im Leistungssport über sich hinausgehen.
Sagst
Ne?
du ja auch, ja, also hört sich also schon mal krass. Also ich kenne das von mir als Hobbysportler. Also ich hatte den Klassiker jetzt die Schienbeinkante und habe es dann auch so lange weitergemacht. Natürlich, ja, auch wenn man es, wenn man dann beim Schwimmen Abstoß von dem Beckenrand trotzdem wehtut, bis dann der
Aua.
Haarriss da war. Und am Ende des Tages ist das Einzige, was wirklich geholfen hat, eine 8-wöchige komplette Laufpause und die auch wirklich nicht einen Tag früher einfach zu machen. Am Ende des Tages bin ich dann, seitdem laufe ich viel, viel besser, viel, viel schneller und ohne Verletzung. Aber ja, Christian, das scheint so, zieht sich durch, ne? Was war deine schlimmste Verletzung in dem Sinne?
Schwer zu sagen. Ich hatte auch mal, da wo die meisten so Schienbeinkantensyndrom haben, hatte ich auch mal ganz klassisch einen, na, wie sagt man, Paul, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, einen
Ermüdungsbruch?
Haarriss, ja, einen
Ja.
Ermüdungsbruch, einen Haarriss im Schienbein, war, weil ich relativ viel gelaufen bin und dann wollte ich schlau sein, so ein bisschen die Gelenkstrukturen entlasten und bin dann auf Mallorca statt auf Asphalt noch auf Sand gelaufen und dann habe ich mir halt Wade und Achillessehne so festgerammelt, dass die nachher so fest waren, dass erst Knochenödem vorne und dann irgendwann ja, der Ermüdungsbruch so ein bisschen dann da war und muss sie auch von jetzt auf gleich damals aufhören. Aber das ist auch schon glücklicherweise 8 oder 9 Jahre her. Das war so das letzte Schwere, aber ich glaube,
Das klingt
auch
ja
wenn man es
ganz
nicht gern.
glimpflich, ne? Wo man sagt, über Ermüdungsbruch glücklicherweise, klar, es gibt auch schlimme Ermüdungsbrüche, Kreuzbein, die brauchen ein halbes Jahr, aber da weiß
Ja.
man, da ist, wenn keine Gelenkfläche beteiligt ist, das geht wieder weg. Man muss einfach nur pausieren und gut
Ja, so ein
ist.
Bruch ist, glaube ich, dankbarer, als wenn irgendwie, wie du schon sagst, so Gelenk irgendwas kaputt ist oder das ist schon deutlich dramatischer.
Ja, also genau, wir in der Sportmedizin sprechen sonst halt auch immer von End of Career Injuries, also Karriereendeverletzungen. Und das ist selten der Ermüdungsbruch. Es gibt so Leute, die hatten irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal einen Ermüdungsbruch, wo man eher dann sagen muss, End of Career Krankheit ist wahrscheinlich eher die Essstörung, ne? Und
Ja.
der Ermüdungsbruch nur das Symptom. Aber ansonsten ist halt tatsächlich eher so wirklich Achillessehne, die bei den Leuten dann halt überhaupt nicht
Reist.
besser wird. Patellasehne, ne? Also wirklich die Sehnenverletzungen und erst dann in den späteren, also in den 40er, 50er Jahren, kommen bei dem einen oder anderen dann doch mal eine Arthrose, aber auch nicht häufiger als bei den Nichtsportlern. Ne? Das ist einfach sozusagen unabhängig vom
Das
Sport
ist
eher
gut
so.
zu hören. Das ist für mich auch gerade gut zu hören. Ist ja gleich, besteht noch
Steht noch
Hoffnung,
offen.
ja. Nee, aber tatsächlich, die Moral von der Geschichte scheint ja auch zu sein, und zumindest habe ich das für mich und was ich bei dir jetzt auch gesehen habe und zumindest gehört habe, Paul, nicht zu schnell zu viel wollen. Und ich meine, ich spreche jetzt hier mit Leuten, die damit ihr Geld verdienen und die damit, die wirklich Ahnung haben. Aber gerade jetzt die meisten Leute, und ich habe auch im Bekanntenkreis Leute, die gerade relativ immer quasi Sport auf dem zweiten Bildungsweg, und das bekommt ja beim Triathlon relativ häufig vor, jetzt mittlerweile nicht mehr so doll, aber die haben dann einen riesengroßen Motor, aber das Chassis ist dann, passt nicht zu dem. Das heißt, der
Ja.
Radfahrer, der kommt, für den ist 20 Minuten Laufen ist nichts, und der läuft dann halt, ja, laufe ich 5 Kilometer, laufe ich 10, laufe ich 15. Ja, das funktioniert ein bisschen, aber die wollen dann zu schnell zu viel. Und wenn man von so einer Verletzung wiederkommt, ich habe gesehen, du machst das ja wirklich, also, ja, natürlich vorbildlich, ja, aber wo man denkt, warum läuft denn jetzt hier 1 Kilometer? Ja, das ist doch aber viel zu wenig. Aber das ist wahrscheinlich genau der Weg zu gehen. Aber wie schafft man es dann, dass, oder was sind deine Tipps an Einsteiger oder an Leute, die es noch nicht so lange machen, außer Geduld zu haben, wie ich die Verletzungen einerseits, die ich habe, wie ich da wiederkomme vernünftig oder wie ich sie jetzt am besten noch vermeiden kann?
Also wie letztendlich du schon so ein bisschen begonnen hast, gerade das, was das Laufen angeht, da muss man halt mit ganz niedrigen Distanzen beginnen. Also ich sage mal so, wenn man jetzt wirklich bei einer Verletzung wieder eingestiegen ist, ist die la erste Laufeinheit nicht die, wo du dir irgendwelche Sportklamotten anziehst, sondern einfach nur einmal auf dem Autobahnparkplatz 300 bis 500 Meter mal joggen und mal antesten auf der Wiese, wie das geht, und dann mal 2 Tage wieder warten. Und dann beim nächsten Mal kann man vielleicht schon einen Kilometer machen. Und dann muss man aber wirklich, sage ich mal, am Anfang in Halbkilometer-Schritten das Ganze nur steigern. Und wie gesagt, selbst ein Radfahrer, der im Falle eben sogar, wenn er das Radfahren ziemlich intensiv betrieben hat, gar nicht so eine gute Knochenstruktur auch hat, ne, dass auch der halt wirklich eher mit 2 Kilometer Laufen beginnt. Ne? Und dann, wenn man irgendwo so bei 5 Kilometer ist, dann geht es wirklich eher darum, dass man das Ganze wirklich nur um 10% vom Umfang her pro Woche steigert. Und sage ich mal, sozialer Umfeldtipp ist halt entweder andere Sportarten eben noch machen, das ist das Gute im Triathlon, ne? Dass man so gutes Ausgleichstraining machen kann. Und das hat bei mir jetzt gerade echt ganz gut gepasst. Man muss sich halt das nicht-sportliche Umfeld so gestalten, dass man gar nicht zu so viel mehr anderem Sport kommt. Also ich bin jetzt ganz froh, dass irgendwie Geburt und Wochenbett war, weil am Anfang konnte ich halt nicht länger als 30 Minuten mal weg bei so einem ganz Neugeborenen. Und dann kann man gar nicht so viel trainieren, wie man vielleicht wollte. Und zum Glück habe ich eben auch eine Frau, die nicht aus dem Sportbereich kommt, die mich halt immer wieder an meine eigenen Regeln erinnert. Ne? Weil klar, ich kann hier diese ganzen Regeln aufsagen. Wir wissen die auch alle, 10er-Regel, also wie gesagt, 10% steigern pro Woche. Aber es braucht jemanden, der einen wirklich festbindet und zurückhält. Ne? Also es braucht die Leute, die sagen, hey, wir mögen dich auch, wenn du gar keinen Sport machst, und übertreib's einfach nicht, sonst bist du in 5 Wochen wieder verletzt.
Wobei das wahrscheinlich bei dir noch einmal mehr gilt, dich notfalls festzuhalten und anzubinden, weil du ja schon
Definitiv.
sehr als ja sehr sehr vielseitig aktiv und überall dabei sein wollen. Auf Arbeit werde ich so ein bisschen verfolgt. Ich meine, du legst ja auch schnell mal irgendwie den Weg zur Arbeit zu Fuß zurück, wenn es irgendwie geht, sei es in die Nachtschicht rein oder von der Nachtschicht heim. Also verbindest ja auch wahnsinnig viel dann miteinander, um
Genau,
das für
das ist
dich
halt
einfach
auch
sinnvoll
die.
zu binden.
Das ist halt genau, ist sinnvoll zu verbinden, aber es ist halt auch die Gefahr, ne? Ich habe mir dann so bewusst auch gesagt, hey, cool, 15 Kilometer Arbeitsweg, aber es ist halt auch einfach eine Gefahr. Also ich habe sozusagen, war irgendwie im Juni, Juli wieder ins Training eingestiegen und Ziel war halt irgendwie diese 15 Kilometer zu schaffen. Problem ist aber, dass davon halt über 2/3 Asphalt sind. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, das Schambein war wieder gut, aber dann kam halt die Achillessehne, weil man dann sozusagen zu viel auf dem harten Untergrund gelaufen ist. Und erst jetzt, wo ich halt wirklich bewusst auf weichen Untergrund rennen kann beispielsweise und mein Training komplett auch nach meinem Biorhythmus so ein bisschen gestalten kann und auch nicht zu so schnell steigere und nicht einfach mal so 15 Kilometer aus der Müdigkeit heraus mache und dann komme ich eigentlich zum nächsten Punkt, jetzt weg von der Trainingsumfangsplanung, genügend Zeit für Krafttraining habe, klappt das wieder so einigermaßen, dass sich alle Körperstrukturen an das verstärkte Training anpassen. Und da waren wir ja eigentlich gerade, ne? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen großen Motor, aber das Chassis ist schlecht. Dann geht es halt beim Laufen wirklich darum, dass man genügend Krafttraining macht. Also sei das Quads, sei das Wadenheber, exzentrisches Training, Seilsprünge. Das sehe ich halt wirklich von allen Seiten, dass man das sozusagen machen muss für die spezifische Muskulatur und unspezifisch natürlich halt wirklich das nervige Stabi-Training, also Planken, Abspreizmuskulatur-Training, also seitliches Gesäß, mit Therabändern arbeiten, auch für den Oberkörper, dass man sozusagen nicht zu krumm wird. Das ist halt für einen Triathleten ja auch ganz wichtig, ne? Weil man ja durch das Schwimmen sich der Brustmuskel so einzieht, weil durch die Time-Trial-Position, ne, auch man eher so einen Buckel entwickelt. Und das sind halt, sage ich mal, Haltungspositionen, die beim Laufen halt eher ungünstig sind, ne?
Ja. War das das, was du in deinem Jahr 2015, weil ich habe mal so geschaut, ist so deine Bestzeiten, die man so mindestens hat, oder auch dein Berlin in Marathon, den Rekord, den du über die 50 Kilometer, bist ja in 2,49 deutschen Rekord gelaufen, 50 Kilometer in Berlin, bist du doch den Marathon, glaube ich, auch durchgelaufen in, lass mich lügen, ein bisschen über 2,22 oder so, das war eine ganz schön schnelle Zeit, so im Großen und Ganzen.
Ja, es war halt letztendlich einfach eine Zeit, in der ich irgendwie gut trainieren konnte. Also sozusagen die ganzen 2015er Bestzeiten, die rühren eigentlich aus irgendwie einem ganz entspannten Training 2014 mit nicht viel Kilometern, aber wirklich mal guten Tempoläufen und einen guten Unterdistanz, also so 30,5 Minuten auf 10 Kilometer. Und dann war es so, dass ich halt wirklich im Winter 2015 im Krankenhaus so eine Rotation beim Ultraschall hatte, bei dem ich mich halt wirklich morgens konnte ich ganz locker trainieren und dann konnte ich mich nachmittags, bis ich den letzten Befund vom Oberarzt bestätigt bekommen habe, noch mal eine halbe Stunde hinlegen und dann konnte ich Training machen. Und das Training war tatsächlich in Rostock mit Tom Kröschel, der dann nachher häufig Marathonmeister geworden ist und eben bei seinem Trainer so ein bisschen mit. Und dann hatte man wieder so ein bisschen eine Kontrollstruktur. Also ich hatte genügend Erholung, ich hatte irgendwie so ein bisschen eine Kontrollstruktur. Also ich war nicht direkt beim Trainer, aber man hat mal wieder Input von außen bekommen. Und als ich dann halt in Berlin war, da wurde die Sportmedizin gerade so aufgebaut, auch noch nicht so viel zu tun. Und dann sind halt wirklich die Bestzeiten gepurzelt und 2015 irgendwie so knapp unter 65 Minuten im Halbmarathon. Das Ganze war halt irgendwie mit 120 Wochenkilometern im Schnitt, sage ich mal, bei den Umfangswochen, ne? Und
Ja.
sonst vielleicht so 110 Wochenkilometer, also gar nicht so viel, ne? Wenn ich immer höre, Leute, die irgendwie unter 3 Stunden rennen wollen im Marathon, rennen dann irgendwie teilweise 150 bis 180 Kilometer die Woche. Kann ich einfach nicht verstehen, ne?
Ja, da kenne ich auch einige, aber die haben dann teilweise auch Trainer, die aus dem Radsport kommen und einfach bloß ihre wahrscheinlich zeitlichen Umfänge sehen und das aufs Laufen ummünzen. Da kriege ich auch immer, stellen sich mir auch immer die Nackenhaare auf, aber es ist
Ja,
ja.
kommt aber darauf an, wer halt gerne rennt und wer halt irgendwie auf
Ja, um
Umfang
Gottes
steht,
Willen.
kann man machen, aber damit wird man nicht unbedingt schneller, ne?
Ja.
Aber ja,
Ja, aber
also letztendlich
2000.
das Umfeld, ne? Und 2016, ja, eigentlich immer noch so ein bisschen die Nachwirkungen der guten Monate ohne Verletzungen in 2015, muss man so sagen,
Ja.
ne? Und auch da, klar, hat man auch mal eine 150er-Woche gemacht, aber das war ein ganz normales Marathontraining. Und ich glaube, was wir im Laufbereich manchmal, ich weiß nicht, wie da die Triathleten mittlerweile trainieren, aber wir machen zum Beispiel, also die Haupteinheit im Marathon, und für die 50 Kilometer zählt das halt auch, ist der marathonspezifische Lauf, also der harte Long Run. Und ich war halt immer so jemand, ich habe halt wirklich gern auch schon meine 30-Kilometer-Läufe in 3,20er-Schnitt gemacht, also eigentlich schon im Marathon-Tempo. Und also sozusagen MSL, also die
Ja.
Königseinheit ist halt einfach 30 bis 36 Kilometer in 94 bis 102% Wettkampftempo. Ne? Und wenn man das halt fünfmal in einer Marathon- oder 50 Kilometer Vorbereitung oder durchhält, ja, dann ist der Lauf selber dann vollkommen in Ordnung. Mit einer guten Ernährungsstrategie kommt man dann eigentlich locker
Also
durch.
sehe ich,
Ne?
kann ich jetzt nur als nicht, ich bin ja nicht auf jedem Niveau, aber das vom Prinzip ist es ganz genauso. Also kann ich auch nur unterschreiben. Und Thema Run-Commute mache ich ja auch. Wir laufen ja quasi in die gleiche Richtung, nur dass du vorher aufhörst an der Charité und ich muss noch ein bisschen weiterlaufen. Bei mir sind es dann 22 Kilometer, ja.
Ah.
Ich laufe die Prenzlauer Allee runter. Ich glaube, du kommst dann ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links.
Ich
Ja,
komme
genau,
die
die kommst du. Ja, genau. Ja, ich laufe dann durchs Brandenburger
B109A
Tor und laufe dann nochmal
runter, gern
ein
9.
bisschen weiter. Und das Schöne ist ja, man kommt ja dann vom Lauf und setzt sich direkt an den Schreibtisch. So, das ist super, wenn man Verkürzung haben möchte und Adduktor, also hier die Hüftbeugerverkürzung, aber das ist ja nun mal leider. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du kommst jetzt bestimmt auch in die Phase, wo du dann auch dein Training wirklich nach anderen Menschen noch gestalten musst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt weniger Zeit hat zu trainieren, kommt man gar nicht mehr. Hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, sich so überzutrainieren und muss dementsprechend natürlich auch dann, hat automatisch die verordneten Ruhephasen, die eventuell ein bisschen emotionaler anstrengend werden oder akustisch anstrengender werden. Aber tatsächlich hat es zumindest bei mir dazu geführt, dass ich weniger trainiere und trotzdem höhere Leistung bringe.
Ja, ich denke, genau, den Fehler machen halt wirklich die meisten in der Phase, in der sie sozusagen noch nicht so viele Verantwortlichkeiten haben und irgendwie talentiert, motiviert ist. Genau, will man immer mehr, 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 ist dann müde, müde, müde im Übertraining. Und genau, sage ich mal so, im Erwachsenensport oder sozusagen sozial angepassten Sport, du hast es ja gerade schon beschrieben, wenn man sowieso sagt, hey, man hat mindestens einen Ruhetag pro Woche, weil da halt eben der große Ausflug ist, bei dem man irgendwie nicht morgens um 4 oder abends um 9 irgendwie noch eine Einheit reindrücken möchte, dann kommt halt wirklich die Erholung. Und mittlerweile auch so mit dem wissenschaftlichen Hintergrund wissen wir halt auch, dass sozusagen ja nicht das Training im Endeffekt sozusagen die Anpassung macht, sondern die Anpassung ja wirklich in der Erholung kommt. Das heißt irgendwie, wenn wir ein Training, Montag mache ich ein hartes Training, dann kommt eigentlich die Trainingsanpassung des Ganzen irgendwie so Dienstag zu Mittwoch Nacht, weil so hormonell haben wir halt Montagabend noch ganz schön viel Stresshormone, die irgendwie so diesen Wachstumshormon-Peak am Montagabend so ein bisschen noch hemmen. Und wenn wir aber Dienstagabend oder Dienstag schon wieder hart drauf trainieren, dann nehmen wir uns eigentlich den Wachstumshormon-Peak am Dienstagabend. Ne? Und wenn wir automatisch sowieso Dienstag irgendwie gar kein Training machen können, dann verarbeiten wir das Training vom Montag, was dann vielleicht mit mehr Erholung auch irgendwie qualitativ besser ist, besser, als wenn wir halt einfach nur Umfang draufballern und irgendwie ja, leere Kilometer machen. Also das aus der Sicht auch des Trainingswissenschaftlers. Definitiv kann ich das
Ja,
bestätigen.
schön erklärt und deckt sich auch zumindest mit meiner Erfahrung, Christian. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Weil bei den Triathleten ist ja ganz oft so, und ich komme auch aus einer Generation, wo viel hilft, viel ist. Ne? Also du kannst dann ruhig mal, auch Miguel Indurain hat ja gesagt, man muss halt nicht jeden Tag 230 fahren, nur so 3, 4 Mal die Woche.
Ja, ich glaube, da ist das Problem beim Triathlon oder selbst Marathonlaufen, wer das orthopädisch wegsteckt, dass du mit nachher irgendwann beim Ironman relativ wenig Talent gesegnet, weil da geht es ja weniger um Schnelligkeit. Wirklich mit viel hilft viel, auch wenn momentan trainingswissenschaftlich so der Trend auch eher zu intensiveren Sachen geht. Aber letztendlich muss man ja ganz klar sagen, dass selbst 70,3 oder gerade die Ironman-Distanz ja schon eine Ausdauerleistung ist und wo es weniger um Schnelligkeit geht. Da ja, kann manchmal viel Training auch das ein oder andere Defizit, was vielleicht dann da ist, schon kaschieren. Aber deswegen sollte man auf keinen Fall irgendwie die Erholung vernachlässigen. Mein erster Schwimmtrainer, der hat immer so ganz plakativ gesagt, in der Pause wächst der Muskel. Das war einer seiner liebsten Sprüche, aber der hat sich bis heute gehalten. Und ich meine, jeder, der so ein bisschen mit Erholung und so Bescheid weiß, da klingt zwar abgedroschen der Spruch, aber da ist auf jeden Fall was dran.
Ja, also ich denke halt auch, und Triathlon ist halt, ich habe es ja auch mal, habe ja auch mal Triathlon gemacht, bin sogar 2008 mal in der Bundesliga gestartet.
Ja, wir sind, glaube ich, mal gegeneinander sogar irgendwo gestartet.
Genau, aber mir war das tatsächlich, umfangsmäßig war mir das einfach zu viel. Also beim Laufen kann man ja wirklich in Anführungsstrichen sich mit einem Drittel des Trainings ähnlich müde machen als im Triathlon, wo man einfach sozusagen zu viele Stunden dann doch trainieren muss. Genau. Und deswegen da, und beziehungsweise selber, weil ich halt selber im Laufen halt einfach verhältnismäßig zu gut war, bin ich dann da doch wieder von weggekommen. Obwohl ich natürlich super gern Rennrad fahre, eigentlich super gern Freiwasserschwimmen mache, aber sozusagen es wettkampfmäßig zu machen, habe ich für mich festgestellt, konnte ich dann irgendwie, ihr habt es ja schon erzählt, in vielen verschiedenen sozialen, beruflichen Verantwortungen dann doch nicht umsetzen. Obwohl ich manchmal natürlich damit liebäugle, aber ja. Da müsste ich für ein Lotto gewinnen persönlich und 3 Jahre frei machen, so nach dem Motto. Und dann wird man wahrscheinlich trotzdem einfach verletzt sein.
Ja, aber du hast ja auch mit Schwimmen angefangen. Also von daher, die Bewegungsgrundlage ist ja auf jeden Fall da.
Genau, die Bewegungsgrundlage ist da. Und ich wollte eigentlich auch vorhin nochmal anmerken, auch im Triathlon, ich habe das immer so beobachtet, eben so von der olympischen Distanz aus, dann auf den Langstreckenbereich. Es war eigentlich echt interessant, als irgendwie noch so Ironman so die Spezialdisziplin war und noch gar nicht so viele Leute aus der olympischen Distanz das gemacht haben. Und dann sind halt so einzelne Leute von der olympischen Distanz auf den Ironman gewechselt, eben Relat Brüder und dann Jan Frodeno. Und irgendwie habe ich für mich selber immer schon vorher prognostiziert, hey, die haben so gute Unterdistanz, Geschwindigkeiten, die müssen da neue Rekorde brechen und letztendlich war es dann auch so. Und das fand ich ganz interessant. Und im Laufbereich ist es genauso. Das heißt, wenn wir halt eben mit Bekele den 10.000 Meter Weltrekordler haben, ist halt klar, dass er eben fast an den Weltrekord jetzt im Marathon auch rangerannt ist. Ne? Da sind die Abstände nicht so groß. Aber von daher, wenn jetzt der aktuelle 10.000 Meter
Schaut egal,
Weltrekordler irgendwann Marathon rennt, ja,
ja.
dann rennt er wahrscheinlich wirklich unter 2 Stunden.
So wie das.
Jetzt nur so beispielsweise.
Ja,
Und das hat gar
weil da
nicht.
wahrscheinlich auch die Umfänge auch relativ ähnlich sind. Das sind halt bloß andere spezifische Sachen, die trainiert werden, um 10 schnell zu laufen, oder?
Genau, letztendlich unterscheiden sich ein oder zwei Einheiten. Ne? Also das ist dann so, sind halt nicht die Tausender die wichtigste Einheit, sondern der harte Long Run. Also so ist so 10.000 Meter Training ist dann irgendwie nicht viel anders als Marathon-Training. Man rennt vielleicht ein bisschen mehr auf der Straße. Genau, aber selbst ich gucke gerade, wo es hingeht, wo ich nicht weiß, renne ich wieder Marathon. Renne ich vielleicht mal Mauerweglauf 160 Kilometer um Berlin oder renne ich mal 100 Kilometer oder auch was auch immer. Aber die Grundlage aktuell sind für mich Berganstrengungen, Krafttraining, 1000 Meter Intervalle, Lauf-ABC und halt Dauerläufe. Und was dann daraus wird im spezifischen Training, irgendwie 12 Wochen vor irgendeinem Wettkampf, den man sich dann anmeldet oder wenn es länger ist, vielleicht auch mal 20 Wochen. Das ist dann noch eine andere Geschichte, aber ich finde immer so die Grundlage rein motorisch und irgendwie auch so von der VO2 Max, also der maximalen Ausdauerleistungsfähigkeit, die muss halt stimmen und die kriegt man eben nur mit den hochintensiven
Ja,
und
also die
schnellen
kriegt.
Sachen hin. Also ich mache ja eigentlich zum Beispiel nicht, ich mache ja nicht 200 Meter Läufe, um eine neue 200 Meter Bestzeit zu haben, sondern ich mache ja 200 Meter Läufe, damit meine sozusagen Laufökonomie einfach höher ist. Also wenn ich gute 200 Meter Tempoläufe mache, dann werde ich bei meinem Marathon-Tempo weniger Kalorien pro Kilometer verbrennen und muss zum Beispiel nicht so viel Gels fressen. Ne? Genau, das ist eher so der Hintergrund. Also gar nicht um irgendwie, ich mache nicht 200 Meter Läufe, um im Zielsprint gut zu sein, sondern wirklich für die Laufökonomie. Und genau deshalb mache ich Krafttraining, genau deshalb mache ich Berganläufe. einfach, dass die
Das
Laufökonomie
zum einen, und dann
besser
kommen ja
ist.
dazu noch die Grundlage. Ich meine, tatsächlich 10.000 Meter, wenn das der Chapter Guide dort läuft den Marathon. Das Energiebereitstellungssystem ist ja im Grunde genommen schon das gleiche ab einer gewissen Zeit. Und dann läuft er halt nur schneller, weil er einfach anders trainiert. Aber die Lebenskilometer, darauf wollte ich nochmal hinaus. Das heißt, das Aneinanderreihen von Konstanz, ja, also immer weiter und nicht keine großen Pausen drin haben. Und ich glaube, da kann man dann wirklich sich den Luxus erlauben, dann wirklich auf Wettkämpfe hintrainieren zwischen, wie du schon sagst, 20 und 12 Wochen. Und dann, wenn man, hat man wirklich die Auswahl, ob ich jetzt schnell kürzer oder länger bin. Was
Ja, genau. Und ich meine, und das Gute ist eigentlich, dann können wir wieder irgendwie so zu diesem sozialen Gesichtspunkt kommen. Wie baue ich irgendwie Wettkämpfe oder gute Leistungen ein, wenn ich schon berufstätig bin und eine Familie habe? Dann ist das halt so, wenn man sagt, hey, komm, mach einfach lang genug Sport. Guck immer, dass man, sage ich mal, seine Grundlagen macht, also nicht so das Krafttraining und irgendwie auch mal was Intensives vernachlässigt. Aber die sozusagen die schnell hochgefahrenen Umfänge sind eigentlich nicht notwendig, wenn man einfach den Sport lang genug macht und wenn
Ja,
man sich halt
das ist das
zwischendurch nicht
Wichtigste.
verletzt.
Ich habe mal noch eine andere Frage, und zwar, das ist jetzt nicht mehr eine physiologische, sondern vielleicht eher auch eine, das ist beides zusammen, wahrscheinlich eher eine psychologische als eine physiologische. Und zwar bist du ja auch, habe ich gesehen, ein paar Mal hast du einen Pacemaker gemacht, ja. Jetzt nicht Pacemaker für jetzt einen Kumpel oder so, der wahrscheinlich ähnlich schnell läuft, sondern jetzt zum Beispiel auch für Mocky, die jetzt übrigens auch Mutter geworden ist, ja, und für die Sarah Hall. Das sind ja Zeiten, die jetzt, na, in deinem Bereich liegen, aber ich kann es von mir, das ist natürlich wieder nicht zu vergleichen, aber wenn ich jetzt für meine Frau oder für einen Kumpel laufe, ist es für mich psychologisch viel anstrengender, als wenn ich für mich selber laufe, weil ich ein Stück weit die Verantwortung für den anderen trage. Wie ist es denn auf dem Niveau?
Ja, letztendlich waren das immer so Zeiten, die ich dann trotzdem locker rennen konnte. Also für Mocky war das irgendwie, ich glaube, 72 Minuten auf dem Halbmarathon, wenn man selber irgendwie gerade aber 68 drauf hat. Das ist dann halt wie ein Trainingslauf. Und dann guckt man halt wirklich immer, dass man vorn rennt, dass man Leute, die man überholt, sage ich mal, von der Strecke ruft. Und bei Sarah Hall, beim Frankfurt-Marathon war das, glaube ich, war das auch, ich sollte eigentlich nur 30 Kilometer rennen. Und wusste, okay, ich renne irgendwie 30 Kilometer mit einem 3,30er Schnitt. Das mache ich im Training sonst auch mit Straßenverkehr und irgendwie im November mit langen Tights. Und dadurch, dass das aber trotzdem ja eine Wettkampfsituation ist, das heißt, du hast da diese Gruppe, du hast die Gleitmotorräder, Kameras, du hast die Getränkestellen, gleitst das eigentlich wieder aus. Und irgendwie, also bei mir war das eigentlich so, dadurch, dass ich die Verantwortung hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie noch aufrechter beispielsweise gerannt bin. Vielleicht hat man irgendwo anders ein bisschen mehr Energie verloren, weil man natürlich versucht hat, nicht nur das, was man machen sollte, also im Windrennen, sondern weil man auch mal den einen oder anderen Meter mehr rennt, ne? Oder eben ausweicht, dass die Person, die man paced, halt zum Beispiel besser an die Trinkflasche kommt. Die darf man ja nicht als Pacer geben. Aber ich fand das eigentlich immer vollkommen entspannt, weil ich hatte irgendwie die Wettkampfsituation, musste aber nicht so hart angehen wie meinem eigenen Wettkampf und konnte deswegen eigentlich immer das ganz gut bewerkstelligen. Und zum Beispiel Frankfurt damals bin ich dann doch einfach durchgerannt, weil es halt eben noch ging. Da muss ich aber sagen, tat das hinten raus genauso weh wie auch ein schnellerer Wettkampf. Also das ist auch interessant beim Marathon. Ich habe auch mal einen Kumpel hier in Berlin auf mit 2,57 gepaced. Der Muskelkater danach war genauso schlimm wie nach dem schnellen Marathon, interessanterweise. Ja, aber ich fand ich psychologisch irgendwie fast für mich persönlich adäquat wie ein Wettkampf auch im Nachhinein, weil ich irgendwie gesehen habe, man hat ja eine Aufgabe bewerkstelligt und irgendwie auch so, man hat auch Geld bekommen natürlich, ne? Aber so die Sinnhaftigkeit des Sportes oder die Sinnhaftigkeit der eigenen Fitness. Die hat sich da halt bestätigt. Also das Gleiche wie zum Beispiel beim Run Commute, wo ich sage, hey, es ist Regen draußen, es ist kalt und mit Laufen bin ich mal schnell von A nach B gekommen und irgendwie auch relativ klimaneutral und irgendwie die Sinnhaftigkeit meiner eigenen Fitness und die Sinnhaftigkeit meiner eigenen Fähigkeiten werden halt da bewiesen und es entsteht keine Sinnlosigkeit des Sports so gefühlt. Ne? Also von daher psychologisch auf jeden Fall eher motivierend, das Ganze irgendwie weiterzutreiben und ja, irgendwie auch länger zu machen als irgendwie, ich mache Leichtathletik bis 22 und dann höre ich damit auf, so
Ja,
nach dem
cool.
Motto.
Die Frage wäre noch, gibt es denn da quasi auch noch viel Kommunikation von hinten? Also lauf jetzt mal schneller, langsamer oder was machst du denn jetzt hier? Oder muss man da auch ein Stück weit antreiben oder eher
Ja,
einbremsen?
also am Anfang geht es beim Marathon, ist es am Anfang, haben es ja einige jetzt auch gesehen, beim 10.000 Meter Weltrekord, wirklich geht es darum, genau das richtige Tempo zu finden. Und dann war es aber bei Sarah Hall damals schon so, dass sie so gesagt hat, na, langsamer, schneller, weil nicht jeder Kilometer war gleich, da ist mal viel Gegenwind, da geht es mal bergauf, bergab im Straßenlauf. Und da ist halt eher so, dass die Frau dann schon so die Ansage macht, einerseits. Und hinten raus, die letzten 5 Kilometer ist halt dann wirklich eigentlich anschreien. Also wenn man als Pacemaker selber noch die Kraft hat, dann habe ich das zumindest immer so für mich genommen, dass ich halt dann wirklich die Person, die ich pace, auch wirklich antreibe. Also ich glaube, meine erste Pace-Aufgabe war, einen Kumpel über 800 Meter auf unter 2 Minuten zu treiben für sein Sportabi. Grüße an Freddy von hier ausgerichtet. Und da weiß ich noch, irgendwie bin ich fast an meine Bestzeit rangerannt und habe aber 600 Meter geschrien und wir sind beide unter 2 Minuten gerannt und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also interessant, dass du das fragst, weil hätte ich es nicht gedacht, dass so eine Frage kommt. Aber wenn ich mich jetzt an meine Pace-Geschichten erinnere, waren die genauso geil wie wie viele andere Wettkämpfe oder an andere Wettkämpfe erinnere ich mich teilweise nicht, aber an die Pace-Geschichten auf jeden Fall. Die hatten mehr psychologischen Sinnhaftigkeitsgehalt teilweise, wenn
Ja,
man was für jemand
super,
anders
ja,
macht, oder?
also cool. Danke für die Antwort. Also echt. Freut mich. Noch, Entschuldigung, Christian, dass ich jetzt die Frage gestellt
Ja.
habe, was ich bei dem Paul jetzt hier habe, weil was ein gutes Pflaster für dich war, war ja der Barbados-Marathon und auch der Rostock-Marathon und die haben ja beide eins gemeinsam. Zumindest zeichnet sich der
Ja.
Rostock-Marathon zunehmend immer auch durch große Hitze aus. Ja? Der Barbados-Marathon auch. Und du hattest da ein paar Posts gemacht über Pre-Cooling. Ja? Und ich habe mir gedacht, das habe ich auch schon mal genommen. Naja, jetzt ist es ganz schön warm.
Ja.
Packst du mal dein Trikot vorher rein, irgendwie ins Eisfach. Oder jetzt, wenn der Christian und ich mit unserer Mannschaft da auf Swift fahren, ist er relativ stationär, relativ hoher Schweißverlust und Kühlung. Da bist du in dem Bereich auch forschend tätig oder weil man sieht ja auch über der Tour de France bei wärmeren Etappen, da wird ja auch runtergekühlt mit Kühlwesten oder hast du das jetzt für dich einfach so erfunden? Bist du da quasi probierst du da viel aus? Weil ich muss sagen, der Effekt war relativ schnell verflogen.
Ja, also sozusagen kann ich eigentlich alles mit Ja beantworten, außer dass ich es nur für mich mache. Also für Rostock damals habe ich mich einfach schon so ein bisschen damit beschäftigt und genau einfach mein Trikot irgendwie nass ins Eisfach gelegt und es hat gefühlt nur einen Kilometer gehalten, das Ganze. Aber sozusagen die Geschichte Hitzeanpassung, das ist halt eine ganze Armada an Möglichkeiten, die man da hat, auch wirklich vom Training in der Hitzekammer, von Saunieren gehen. Und da ist sozusagen das Pre-Cooling, was ich persönlich mittlerweile am liebsten wirklich mit einer gefrorenen Kühl- oder fast gefrorenen Kühlweste mache. Also Textilien, die ja wirklich sozusagen, nachdem sie mit Wasser getränkt sind, über ganz viel Oberfläche sehr viel Verdunstungskälte abgeben. Habe ich eigentlich so die besten Erfahrungen gemacht. Und wir haben das 2019 auch für die deutschen Geher in Doha komplett durchzelebriert mit Hitzeanpassungstraining und Pre-Cooling und Per-Cooling und auch Post-Cooling-Maßnahmen. Weil in Doha letztendlich der Sieg oder Niederlage, leider nicht Sieg oder Niederlage, da haben wirklich die am besten vorher trainiert haben, gewonnen. Aber sozusagen die Platzierungen, die wurden schon entschieden, wer die beste Hitzeanpassung gemacht hat. Also wenn man sich die Platzierung in Doha anschaut im Verhältnis zu den Weltranglistenplatzierungen, dann hat man wirklich gesehen, wer Hitzetraining gemacht hat und wer keins gemacht hat. Am Ende haben zwar welche gewonnen, die kaum Maßnahmen für die Hitze gemacht haben und einfach insgesamt als Chinesen deutlich besser waren, aber
Wir hätten andere Maßnahmen vielleicht.
Das wissen wir nicht, genau. Aber wir kamen halt näher
Ja.
ran. Und ja, ich habe das für mich selbst gemacht, aber auch mit der Motivation in dem Bereich gar nicht jetzt das als Forschung, sondern schon als sozusagen aus der Wissenschaft heraus angewandte Maßnahme im Hochleistungssport anzuwenden. Und habe da auch Teilnehmer für Hawaii Ironman beraten im Profibereich, da diese Erfahrungen, die ich auch auf Barbados eben umgesetzt habe, weiterzugeben. Also Barbados ist halt da eigentlich ein perfektes Pflaster, das sozusagen auszutesten mit eben hoher Luftfeuchte, 30 Grad und eben die Intensität eines Marathons, ne? Wo man sagt, im Radfahren spielt es nicht so die ganz große Rolle, ne? Weil wir so viel Fahrtwind haben, aber das Laufen und gerade das Gehen, da haben wir noch weniger Fahrtwind bei hoher Wärmeproduktion. Da kann man halt in dem Bereich richtig viel rausholen. Und bei mir, du hast es auch so angesprochen, hat das halt damals wirklich bedeutet, dass ich mir den Urlaub finanzieren konnte. Also irgendwie, da standen auf Platz 1 der Wetten gelisteten in 2 Stunden 13 Franzose, kenianischstämmig, der halt einfach wirklich bei Kilometer 35 stehen geblieben ist mit fast Hitzeschlag. Und den konnte ich halt überholen und habe halt dann sozusagen mal das doppelte Preisgeld vom Zweiten gewonnen als Erster. Und konnten mir den Urlaub finanzieren. Und das war natürlich dann schon ganz cool. Mit
Ja, das ist immer das
Kalkül
Coolste, wenn auch
und
solche
eben
Sachen dann dazu führen,
Vorbereitung.
macht mir auch am meisten Spaß, wenn da auch ein bisschen Taktik ist und offensichtlich hast du auch auf dich selbst gewettet. Und das ist natürlich eine schöne Nummer. Nicht, Christian, ich habe auch gedacht, genau wegen Hawaii und diese Geschichte, das ist ja hochinteressant, ja, weil, und es wird ja
Ja.
der, wir merken ja, dass diese Jahreszeiten jetzt hier bei uns auch ausfallen. Das wird ja alles eher so gleichförmig, ja, mit ein bisschen Tendenz nach oben. Im Sommer, glaube ich, wird es auch für uns hier zunehmend interessanter.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie das, hast du denn auf Barbados auch so ein bisschen eine Maschtabelle gehabt, was jetzt so die Zeiten fürs eigene Pacing angeht, neben der ganzen Pre-Cooling-Geschichte, weil ich kenne es auch, wie gesagt, aus Kona und Vorbereitungstrainingslagern oder selbst in Malaysia bei einem Ironman, ist es ja schon so, dass man von vornherein eigentlich weiß, wenn ich jetzt beim Ironman beispielsweise 4 Minuten pro Kilometer laufe, ist es einfach zu viel oder zu schnell. Sondern von vornherein eher auf 4:10, 4:20 zu gehen. Hast du das im Marathon dann dort ähnlich gemacht, bewusst langsamer zu laufen?
Ja,
Oder wie war denn das da?
muss man. Also, wenn man startet, läuft man ja dagegen wirklich gegen eine Hitzewand. Man kann gar nicht so schnell. Und man sollte nach Belastungsempfinden rennen und oder nach Herzfrequenz und dann so ein Mittelmaß finden. Barbados war noch ein bisschen schwierig. Da muss man tatsächlich die erste Hälfte schneller anrennen, weil der Start ist um 5 Uhr morgens. Und damit ist am Anfang eben nicht so heiß und man weiß hinten raus, je schneller man sozusagen am Anfang ist,
Desto weniger warm wird's.
desto weniger warm wird es einerseits. Genau, und am Anfang ist es auch noch nicht so warm. Also kann man am Anfang schneller rennen, ohne zu überhitzen. Und hinten raus muss man dann sowieso halt langsamer rennen, wenn dann wirklich die Sonne prasselt. Also da gilt es halt wirklich auch so ein Körpergefühl unter der Hitze zu entwickeln. Und die Gefahr ist aber vor allem, wenn man einmal überhitzt ist, also sozusagen nah am Hitzschlag oder Hitzeerschöpfung, dann ist eigentlich fast egal, welche Geschwindigkeit man rennt, dann muss man einfach nur runterkühlen. Das heißt, dann ist halt wirklich, bedeutet das, an den Verpflegungsstellen stehen bleiben, sich wirklich übergießen mit Eiswasser, den Kopf in die Eistonne halten. Das habe ich mal bei Jan Frodeno in Frankfurt gesehen. Und ich
Ja.
fand es auch interessant, vor einigen Jahren, ich glaube, da war Andy Rehlert auf Platz 1 zu liegend auf Hawaii oder 2. Und ich weiß, der am Ende gewonnen hat, der ist halt sozusagen an den Verpflegungsstellen dann wirklich stehen geblieben und hat sich länger runtergekühlt und hat sozusagen dann aber trotzdem hinten raus Andy Rehlert eingeholt, der halt, sag ich mal, eher an den Verpflegungsstellen schneller vorbei ist und sich weniger gekühlt hat. Und ich habe schon damals irgendwie so mit Physiologiewissen am Fernseher gesessen und mich geärgert und gesagt, hey Andy, kühle dich doch ein bisschen mehr runter, sonst kannst du da zwar ranrennen, aber überhitzt auf den letzten Kilometern. Und leider war es auch so. Und ich habe mich so geärgert, dass er damals noch Zweiter geworden ist.
Ja.
Man kann es von außen nie beeinflussen, aber das sind dann manchmal so Dinge, die man dann so als Physiologe, Wissenschaftler so von außen so sieht und dann manchmal so Angst hat oder ja, meint, okay, die eine Taktik wird wahrscheinlich besser passen als die andere.
Ja, also mir ist das selber auch schon passiert, Cozumel Ironman 2011, Da bin ich auch in Führung liegend dermaßen geplatzt, dass ich nachher von Kilometer 30 zu 31 eine Stunde 20 gebraucht habe,
Oha.
weil ich da an der Seite lag und gar nichts mehr ging. Also vernünftigerweise hätten die mich auch rausnehmen müssen und ich hätte mich auch gar nicht wehren können. Ich habe denen bloß gesagt, ich brauche irgendwie was Kaltes und sollen mir irgendwas zu trinken geben. Aber das war auch gefühlt eher eine Nahtoderfahrung, als dass es doch irgendwas mit Wettkampf zu tun hat. Aber deswegen, ich weiß so ein bisschen, worum es geht, wenn es einen die Hitze dann doch erschlägt. Ist ja noch manchmal, auch gerade in der Südsee, auch die Luftfeuchtigkeit neben der Sonneneinstrahlung nochmal das, was einen, glaube ich, zusätzlich nochmal ganz schnell den Stecker zieht.
Ja, aber es macht halt einfach so ein Rennen noch, ehrlich gesagt, noch viel, viel spannender. Also ich war ja in Doha selbst und viele haben drüber gemeckert und gesagt, hey, ihr quält die Athleten so, so stark. Und also aus der Leichtathletik-Perspektive, und dann habe ich mir so gedacht, ja Leute, ihr regt euch irgendwie über die Situation in Doha auf. Und 2 Wochen später auf Hawaii sind die Bedingungen noch viel härter und die Athleten sind viel länger unterwegs. Aber die Triathleten kennen sich halt, was Hitzeanpassungen angeht, halt mittlerweile viel, viel besser aus als die Leichtathleten. Und da steckte irgendwie auch die ganze sportmedizinische Betreuung gefühlt noch in Kinderschuhen. Und wie gesagt, es wurde halt von der Presse eher so ins Negative gerückt. Und ich habe mir halt dann so gesagt, hey, für uns, unsere gut vorbereiteten Athleten, ist es so, je heißer und je härter es wird, desto höher die Chancen für unsere Athleten durchzukommen, leider, aber eben auch desto höher die Chancen, wirklich einen Hitzschlag zu bekommen. Aber wie gesagt, wenn man seinen Körper da gut kennt, kann man da halt den einen oder anderen Platz mit einer guten Vorbereitung halt echt gut machen, ne? Und das, ja, gibt dem Ganzen viel mehr Spannung, als wenn das irgendwie so ein Rennen unter Rekordbedingungen ist, ne? Genau.
Ja, ist halt auf jeden Fall deutlich unvorhersehbarer, was passieren kann und wie da der Ausgang ist, weil dann noch eine große zusätzliche Variable dann auf jeden Fall mit vorhanden ist. Aber wie ist das denn? Bist du als Teamarzt auch für den DLV für Tokio mit so ein bisschen auf der Liste für nächstes Jahr?
Also ich bin im Vorbereitungstrainingslager, aber dazu muss man halt auch sagen, genau, also sozusagen zu Olympia als Arzt zu fahren, machen halt wirklich nur die wenigsten. Also ich glaube, da fahren 2 DLV-Ärzte mit und da muss man halt auch sagen, ich bin ja noch nicht irgendwie 50 und irgendwo Chef, ne? Als dass ich sozusagen mich da auch da vorbrechen kann. Also muss man auch selber die Kirche im Dorf lassen, wo ich sage, ich bin halt, ich betreue meinen Bereich, laufen. Und wenn da was zu mir passend ist, dann fahre ich auch mit. So war ich halt auch in Doha mit, weil eben da die Hitze eine Rolle gespielt hat. Aber für die Slots, auch im Betreuungsbereich, gibt es halt bei Olympia da einfach sehr wenige Plätze. Und da ist halt die Leichtathletik eben nicht nur laufen. Also ich bin mit sozusagen im Pool drin. Aber die, sage ich mal, da schon noch ein paar Jahrzehnte mehr in der Sportmedizin was geleistet haben, denen gilt da auch der Vorrang, muss man auch ehrlicherweise sagen, ne?
Ja. Also ich weiß von den Triathleten, gerade von den Norwegern, die ja auch sehr, sehr wissenschaftlich arbeiten, die haben ja auch im Hinblick auf eigentlich 2020 Tokio auch mit so Pillen gearbeitet, die sie geschluckt haben, und dann so Körperkerntemperatur direkt zu messen. Habt ihr sowas beim DLV für Doha denn auch gemacht? Das ist ja
Ja,
so fancy, denn schon das gemacht
ja.
habt ihr das auch.
Das haben wir in der Vorbereitung gemacht. Wir haben in Potsdam Hitzeanpassungstrainingslager für die Geher gemacht und haben halt da auch schon mit den Pillen gearbeitet. Also da sind wir ja im Wissenschaftsbereich, genau, ist ja mittlerweile die Leitung relativ kurz. Und die Erfahrung mit den Pillen, die wurde eben schon, kommt eigentlich auch aus dem Radsport, ne? Also da die Studien mit den Pillen, die kommen eigentlich auch von der Radweltmeisterschaft in Doha, glaube ich sogar. Genau. Und dabei arbeiten eigentlich sehr viele damit. Also die Norweger, die Kanadier, die Pille selbst kommt aus Frankreich. Und das ist jetzt auch nichts Besonderes, wo ich sage, es ist eine Bluetooth-Temperaturmessung im Darm, ne? Wo ich
Ja.
sage, in der Medizin machen wir mittlerweile Videoaufnahmen von Darm mit Bluetooth, mit einer Kapsel, ne? Wo ich sage, also wenn wir eine Kamera am Darm hinkriegen, kriegen wir auch ein Thermometer am Darm hin. Also ist jetzt
Ja.
nichts Besonderes. Das Besondere ist halt wieder, den Sportler davon zu überzeugen, ne? Weil das Ding muss ja auch wieder rauskommen. Und es ist ein Fremdkörper und du kannst damit halt
Ja.
nicht ins MRT fahren. Ne?
Wird die wiederverwendet, die Pille?
Nein, nein.
Nein, das ist
Aus,
one way sozusagen.
genau, da
Okay.
muss ein passendes Hygienekonzept da auch da sein, ne?
Okay. Hätte ja sein können, dass die wie früher ausgekocht und wieder verwendet.
Das kann jeder machen, wie er möchte, ehrlich gesagt. Empfohlen wird es nicht. Aber das ist gar nicht so das Ding. Das Ding ist halt einfach, dir wird ausgeschieden und du merkst aber nicht, dass dir
Ist dann
ausgeschieden
weg.
wird und dann
Ja.
weißt du nicht, ob die noch drin ist. Und dann musst du ein Röntgenbild machen, um zu beweisen, dass sie nicht mehr drin ist, um wieder ins MRT zu
Ja.
können. Also das Momentum zu erwischen, dass sie wieder rauskommt, das ist der große Knackpunkt.
Schwierig, ja.
Na, wenn man jetzt mal meine Erfahrung zu dem Ganzen
Ja.
durchsage, das ist alles, das ist kein Hokuspokus. Der Hokuspokus ist, die Pille wieder aus der zu fischen, ne?
Zu finden, ja.
Damit einem klar ist, dass sie wirklich aus dem Körper raus ist. Dieses Fremdkörpergefühl. Keiner will einen
Ah, spannend,
Fremdkörper
interessant.
im Körper wirklich haben. Genau.
Ja, hier im Triathlete-Podcast werden auch solche Themen beleuchtet und da lernt man auch wieder was dazu. 2021, Olympia 2020, nee, es heißt auch in 21 Tokio 2020, glaube ich sogar. Ja, stimmt, der ganze Merch ist
Ja,
ja
ist
da.
doch viel zu
Blödsinn, muss
teuer
man,
für die
würde
ganzen
jeder so
Plakate,
machen.
oder? Genau.
In 22 wird es ein Stück weit unglaubwürdig, aber was ich eigentlich zum Schluss kommen möchte und die Frage nochmal stellen will, wie sieht's denn 2021 für dich aus? Oder jetzt oder perspektivisch? Wie die Genesung, also das schon mal vorher angekündigt angesprochen, läuft eigentlich ganz gut. Halbmarathon, Berlin-Marathon oder lokaler Marathon oder gar nichts, Papa?
Also letztendlich, genau, also sage ich mal, also erstmal Ziel wieder ohne total viel Ermüdung und entspannt, wenn ich das möchte, auf Arbeit rennen zu können. Ne? Also dem Ganzen sozusagen, warum bin ich fit? Ich möchte mir meine Fitness erhalten. Ich habe lieber einen fitten Körper als einen Porsche vor der Haustür. Also das wäre so erstmal das Hauptziel, also lieber langfristig so gesehen. Und ansonsten, ich würde mittlerweile sagen, die Geschichte Marathon, Halbmarathon finde ich persönlich gar nicht mehr so interessant, weil halt eben diese Bestzeiten viel zu gut sind von 2015. Ich glaube nicht, dass ich nochmal unter 65 Minuten renne. Und ich weiß auch, was das vom Training her bedeutet und glaube nicht, dass ich das sozusagen mit Familie irgendwie so durchziehen kann oder will, beziehungsweise. Vielleicht kann man es durchziehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie 80%, dass man sich darunter verletzt. Von daher eher nicht. Aber tatsächlich so das Thema Ultra finde ich noch ganz interessant. Klingt jetzt zwar paradox, aber meiner Meinung nach, das kann ich ja vielleicht hier schon mal so nennen, denke ich auch, dass man im Ultralauf eben auch einfach die leichtathletische Grundlage braucht und dann eben nur ein spezifisches Training. Das heißt, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht einfach meine Longruns jetzt nicht wieder immer schneller mache und bei 3,20 lande, sondern vielleicht eben bei 3,45 bleibe und die dann halt länger ziehe und vielleicht einfach dann sage, hey, ich trainiere ganz normal meine 60, 80 Wochenkilometer und einmal alle 14 Tage mache ich jede Woche einen längeren Lauf und lande halt irgendwann bei 60 oder 70 Kilometer und bin halt dann mal einmal alle 14 Tage den halben Tag weg und den Sonntag im Arsch. Aber das ist vielleicht sozial irgendwie besser verantwortlich, als irgendwie 130er Wochen zu schrubben. Genau, also Ultra finde ich irgendwie interessant. Tatsächlich vielleicht auch irgendwann mal so die eigene Stadt, also Berlin zum runden Mauerweglauf, finde ich eine krasse Herausforderung. Aber ich weiß nicht, ob meine Fersen blasenmäßig etc. das durchhalten, also ob mir das überhaupt Spaß macht oder ob ich eben bei den Longruns dann sage, hey, 45 Kilometer Longrun. Macht zwar irgendwie internistisch Spaß, aber meine Füße sind so zerschunden, kann ich mir dann doch nicht geben. Auf der anderen Seite, ich habe einen Kumpel, mit dem ich vor 10 Jahren schon mal trainiert habe. Vielleicht rennen wir mal Transalpin-Marathon. Also solche Geschichten irgendwie, die ein bisschen mehr Ausdauer vermögen und bei denen man langsam starten muss, aber wo man sagt, hey, das hat man noch nicht gemacht. Also irgendwie in meinem Kopf schwirren gerade solche Dinge rum. Also Ultralauf. Ultra Trail, obwohl ich nicht weiß, beim Trail zum Beispiel bergab laufen und stürzen, habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht so viel Fahrrad fahre oder Rennradtraining so viel draußen mache. Ich habe gar keinen Bock auf
Das
Stürzen. Aber ja, deswegen. Also so irgendwie verschiedene neue Herausforderungen, ohne da gleich die alten Bestzeiten angreifen zu müssen, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, wie gesagt, Basisziel, fit bleiben, auf Arbeit rennen können. den einen oder anderen kleinen Wettkampf mal mitmachen, wenn man Bock hat.
Klingt so ein bisschen nach
Genau.
Western States
Das wäre
100,
so
wenn
die
sich das
Range.
jemals ergeben sollte. Auch. Wär das so?
Ja, bei YouTube ploppen die Videos dazu
Ja.
immer wieder auf. Also scheinbar, Google weiß ja immer mehr als man selbst. Und wahrscheinlich war ich aber auch schon zu oft in Amerika.
Trainieren. Ja.
Ich glaube, aber dafür muss man ja woanders irgendwie
Ja, das stimmt.
sich schon
Ja.
irgendwie qualifizieren oder so. Da kann man ja einfach gar nicht so starten, so, ne? Aber ja, klar. Also so, ich habe Nationalmannschaft Leichtathletik oft auch in Flagstaff betreut. Das ist ja nah am Grand Canyon und so in die ganze Richtung, die ganze Gegend. Finde ich total cool. Meine Frau ist Flugbegleiterin, das heißt, wir fliegen gern, ich sage immer trotzdem noch klimaneutral, weil wir fliegen auf sozusagen Jump Seats gern mal irgendwo mit. Ne? Also wenn Platz frei ist, darf man mit, wenn nicht, dann nicht. Und sind da, was die Landschaft angeht, sehr amerikanophil. Aber auch da wissen wir nicht, wie sich das Reisen auf der Welt entwickeln wird. Von daher, mir reicht es auch aus, irgendwie hier 2 Kilometer entfernt auf den Mauerweg zu gehen und da meine 100 Meilen zu rennen. Und wenn es den Wettkampf dazu nicht gibt oder da keine Plätze, dann renne ich das Ding auch einfach mal irgendwann so. Also mittlerweile sage ich halt auch bei vielen Dingen, ihr seht es bei Swift oder auch für einen selbst, es braucht nicht immer die Struktur des Wettkampfes, um diese Herausforderung anzugehen. Also auch da weiß ich nicht, wo es mich philosophisch hinführt, ob ich den Wettkampf dazu brauche. Oder nicht die, sage ich
Ja,
mal,
cool,
echte
hört sich
Herausforderung
eh
der
voll cool
Strecke
an.
einfach
Also im
hinaus,
Mauerwegslauf weiß
genau.
ich, gibt es immer, immer ein Jahr rechts rum, ein Jahr links rum. Und ja, muss man mal, der läuft ja auch, ist ja einmal halt einmal um die Mauer rum. Ja, schöne Aktion.
Genau, aber vielleicht auch erst in 5 Jahren, ne? Das ist ja das Coole, im Ultralaufbereich kann man ja auch bis 45 ganz gut sein, ne? Von
Ja,
daher gucken wir
super.
mal, in
Also
welchem Jahr das
danke
passt,
nochmal
ne?
an der Stelle dafür, dass du unser Gast warst. Christian, hast du noch was? Nee, ich hatte jetzt bloß noch eine Frage von den Paul von früher sozusagen, ob die Geschichte stimmt, dass du mit Badehose, nur mit Badehose bekleidet und Schwimmbrille um den Hals durch die Stadt gelaufen zum Schwimmtraining bist und wieder zurück, um so ein bisschen leichtes Kurbeltraining damals schon zu haben.
In Dresden, ja, definitiv. Also im Sommer, Dresden, sozusagen Sportschule, besonders Studentenwohnheim bis Schwimmhalle, das waren so, ich glaube, 4 Kilometer. Also genau, das leicht exhibitionistische, das gab es schon damals, aber
Ja.
nicht, also schon in der
Okay.
Jammershorts, also schon
Nicht ganz wie.
in einer
Ja,
bisschen
genau.
längeren, ne? Also nicht in der Dreiecksbadehose, genau. Aber ja, klar. Klar, um das sozusagen ganz gering zu halten. Also ein kleines Handtuch in der Hand, das brauchte man ja offiziell in der Schwimmhalle. Die Badeschuhe wurden schon wegrationalisiert und eben genau Handtuch und Schwimmbrille in der Hand.
Ja, cool.
That's it. Und Schlüssel. Ne?
Das,
Genau, Handy
ja, das
gab es
stimmt, das ist
damals noch
noch
nicht.
ganz, ganz frühere und wilde Zeiten.
Ja, cool. Ja.
Also ich denke irgendwie so, jeder hat auch so als Sportler so
Das auf jeden Fall.
seine ein Stück weit exhibitionistische Ader. Ne? Also das gehört eben auch mit dazu, wo ich sage, irgendwie, weshalb mache ich den Sport? Ja, um fit zu sein und irgendwie, aber auch um einen Körper zu haben. Also muss ich dann doch nochmal kurz ausholen. Das war für mich auch damals eine der Gründe, als Leichtathlet dann Triathlon zu machen, weil ich irgendwie als reiner Leichtathlet bei 1,80, 60 Kilo nur gewogen habe. Und mittlerweile wiege ich 70 und renne genauso schnell wie als eben als Leichtathlet. Und das kommt halt vom Triathlon-Training. Also auch da so ein bisschen das Männlichkeitsgefühl und der Narzissmus spielte da natürlich auch immer mit rein. Und auch solche Tendenzen sollte, glaube ich, auch jeder für sich ein Stück weit erkennen und halt, wie gesagt, ein Stück weit im Falle halt auch als Motivation nehmen. Also sprich so seine Eigenheiten erkennen und das Ganze als Motivation ummünzen. Das ist eigentlich das, was ich vielleicht auch so als Abschluss
Ja, das stimmt. Ja, auf
noch
jeden Fall.
mitgeben kann.
Ja,
Genau.
coole abschließende Worte. Danke nochmal. Ich habe auf jeden Fall genügend Potenzial und Dinge und auch erkannt, die für noch eine Folge auf jeden Fall ausreichen. Ja, also fand ich super. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Paul.
Danke.
Ja, sehr gern. Sehr gern. Ich hoffe, genau, es hat motiviert die Zuhörer dann, Dinge auszuprobieren und genau, irgendwann mal, vielleicht kommen irgendwelche Zuschauerfragen und dann beantworten wir die einfach ausführlicher als jetzt sozusagen
Ja,
in unserem
genau. Also wenn
eigenen
Fragen sind, einfach unten runterschreiben
Fragenkonvolut
oder auf den diversen
rumzuschwimmen.
Plattformen. Das kommt dann auch alles an. Und ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Paul, vielen Dank.